Sie hören den Vortrag von Franz Martin Wimmer mit dem Titel Die Türkei, Europa und die Philosophie – Versuch einer Näherung. Der Vortrag fand statt im Rahmen der Reihe Interkulturelles Philosophieren in Theorie und Praxis und wurde von der WIGIP, der Wiener Gesellschaft für interkulturelle Philosophie, organisiert. Einleitende Worte wurden gesprochen von Bianca Botewa-Richter, die Moderation übernahm Karin Kuchler, beide vom Vorstand der WIGIP. Begleitet wurde der Vortrag von einer PowerPoint-Präsentation, die Sie auf www.slideshare.net ansehen können. Nun aber zum Vortrag von Franz Martin Wimmer, der am Montag, den 7. Mai 2012, am Institut für Wissenschaft und Kunst, IWK, gehalten wurde.
Vielen Dank für die Einladung und die Einführung. Es ist wahrscheinlich ein etwas abseitiges Thema und es wundert mich ein bisschen, dass Sie alle sich dafür interessieren. Es sind auch mehrere Fragen. Ich habe in der Programmbeschreibung drei Fragen bzw. drei Fragenkomplexe formuliert. Die erste Frage und jede dieser drei Fragen wäre eigentlich ausreichend für mehrere Vorträge, glaube ich. Allerdings könnte ich wahrscheinlich keinen dieser mehreren Vorträge halten, weil da wüsste ich dann zu wenig darüber. Aber eigentlich ist das ein Gebiet, wo schon die erste Frage, gibt es ein Interesse der europäischen oder der deutschen Philosophie-Geschichtsschreibung an Diskursen in osmanischer oder türkischer Sprache, nicht ganz leicht zu beantworten ist. Also man müsste besser Türkisch können, als ich das tue, um die Literatur überhaupt zu überblicken, die es auf Türkisch gibt. Aber in europäischen Sprachen müsste man auch noch mehr recherchieren. Ein bisschen was habe ich getan, auch zu dieser Frage. Und darum, das lege ich Ihnen eben vor zu dieser Frage. Es ist kein besonderes Interesse, kann ich gleich sagen, der europäischen Philosophiehistoriker an Verhältnissen im Osmanischen Reich oder auch in der Republik Türkei, was das Feld der Philosophie betrifft, vorzufinden. Also wenn da kein großes Interesse ist, wie haben neuzeitliche deutsche Philosophen osmanische oder türkische Verhältnisse generell gesehen? Das wird heutzutage nicht so schwer zu beantworten. Es ist heutzutage nicht so schwer zu beantworten, denn dazu gibt es im Rahmen der Diskussion um Orientalismus tatsächlich auch Zusammenstellungen. Wir haben im Lesekreis so ein Werk einmal kurz angesehen, wo halt alles gesammelt wird, was Leibniz oder Voltaire oder Herder oder Kant und Marx und Engels jemals über die Türken gesagt haben. Also das könnte man leichter, und da werde ich mich aber eher kurz halten. Das ist der erste Fragepunkt. Der zweite Fragepunkt, gibt es vielleicht Besonderheiten, wenn türkische Autoren heutzutage die westliche Philosophie darstellen? Also es gibt solche Darstellungen, Geschichte der westlichen Philosophie oder der westlichen Logik oder der europäischen Metaphysikgeschichte und so weiter, die gibt es in türkischer Sprache. Sind da Auffälligkeiten festzustellen? Ich glaube ja. Und da möchte ich ein bisschen etwas dazu sagen. Und die stehen meinem Gefühl nach, es ist mehr ein Gefühl, als dass ich da wirklich das alles belegen könnte, die stehen meinem Gefühl nach sehr stark im Zusammenhang mit dieser nunmehr schon fast 20-jährigen Geschichte des Nichtbeitritts der Türkei oder der nicht eigentlichen Kandidatur der Türkei zur Europäischen Union. Der dritte Fragepunkt, welches Bild vermitteln eigentlich die neueren Studien? Und davon habe ich zwei Beispiele mitgebracht, zwei Bücher mitgebracht als Beispiele. Es gibt nämlich solche neuere Studien über die Geschichte des Denkens im Osmanischen Reich auf Türkisch. Ja? die gab es eigentlich lange Zeit nicht. Also es hat kein besonderes Interesse gehabt, die Geschichte des Denkens, des philosophischen Denkens in diesen 600 Jahren osmanischer Herrschaft überhaupt zu erforschen oder zu beschreiben. Das ist ein relativ neues Interesse, seit circa zehn Jahren. Aber es liegen erste Ergebnisse vor und auf die werde ich dann einige stützen. Der letzte Satz der dritten Frage: Wie wird darin der Status dieser Regionalgeschichte, nämlich der Geschichte des Denkens im Osmanischen Reich, dieser Regionalgeschichte im Verhältnis zu anderen Regionalgeschichten, insbesondere natürlich zur europäischen Philosophiegeschichte, gesehen? Das habe ich als Frage formuliert, bin aber nicht wirklich auf eine ordentliche Antwort bisher gestoßen, auch bei den Texten, die ich dafür vorbereitet habe. Das scheint nicht sagen wir mal, vorrangiges Interesse zu finden. Ich gehe zum ersten Punkt. Und der Satz, glaube ich, ist verhältnismäßig risikolos, so wie er da steht. Türkische oder osmanische Philosophie kommt in allgemeinen, jetzt Deutschsprache kann man auch auslassen hier, kommt in allgemeinen Darstellungen von Philosophie und von deren Geschichte im 20. Jahrhundert nicht einmal als mögliches Thema vor. Nicht einmal als mögliches Thema. Es ist tatsächlich auffallend, dass sogar in einem Band, also im Beitrag zu dem Band The History of Islamic Philosophy von der Routledge History of World Philosophies, der sich mit der Türkei befasst, Türkei ist die Überschrift, dort ist die Darstellung 3 Seiten lang. Davon sind 1,5 Seiten lediglich Literaturhinweise. Also innerhalb der über 1000 Seiten von Lehman und Nasr, Sie kennen das Buch, kommt man mit 3 Seiten Darstellung aus über Philosophie in der Türkei. Und da ist der Großteil eigentlich ein Referat über die Rolle von Al-Ghazali, Al-Ghazalis Denken bei den Osmanen. Also das ist sehr bescheiden, dieses Thema. In anderen generellen Darstellungen wird Osmanisches im Zusammenhang mit Philosophie nur dann erwähnt, und das schon seit Jahrhunderten eigentlich, also ich könnte Ihnen da Beispiele geben aus dem 19. und 18. Jahrhundert, wenn es um den Transfer von byzantinischer Philosophie nach Italien geht. Also wenn es darum geht, dass nach dem Fall oder der Eroberung von Konstantinopel 1453 griechische Philosophen nach Italien fahren und dann auch Manuskripte damit wandern, oder wenn der Sultan Bayezid, der wird da manchmal erwähnt, der selbst ein literarisch gebildeter Mann gewesen sei, Ende des 15. Jahrhunderts Manuskripte anbietet, nämlich griechische Manuskripte, also von Aristoteles oder von Platon oder aus deren Schule. Das heißt also, das Thema ist ein Nicht-Thema in allgemeinen Darstellungen der Philosophie, und dazu sage ich einen kurzen Satz: Das war nicht immer so. Das war nicht immer so. Und es ist auch nicht ausgemacht, dass aus diesem Schweigen der Philosophie-Historie über das Osmanische Reich und die Türkei gefolgert werden müsste, dass darüber eh nichts Wissenswertes zu berichten man finden würde. Auf diesen Punkt, auf diesen zuletzt genannten, komme ich erst ganz am Ende meiner Ausführungen heute noch einmal zurück, indem ich sowas wie einen philosophiehistorischen Wunschzettel, also 4 Wünsche an die Philosophiegeschichtsschreibung in dem Zusammenhang mit dem osmanisch-türkischen Raum formuliere. Es war nicht immer so. Türkische Philosophie in Darstellungen aus Deutschland. Johann Heinrich Samuel Formey, der hat seine Bücher in französischer Sprache, damals die Bildungssprache, im 18. Jahrhundert verfasst, war Mitglied und Sekretär der Preußischen Akademie der Wissenschaften, hat also immer auf Französisch geschrieben, aber ich rechne ihn trotzdem als einen hugenottischen Deutschen. Und er schreibt 1760 ein Buch, eine Histoire abrégée de la philosophie, das kennst du vielleicht oder bist schon darauf gestoßen, sein Handbuch der Philosophiegeschichte, und da kommt er allerdings erst im Anhang, also im Nachwort sozusagen, auf die nicht-philosophischen Regionen der Welt zu sprechen, auf Russland, auf asiatische Gegenden und eben auf die Türken auch. Und da sagt er, dass dieses große Reich der Türken scheint also für die Aufklärung La Lumière in diesem riesigen dans le grand nombre de contrées, die ihm unterworfen sind, keine Rolle zu spielen. Und da nennt er zwei Punkte, warum die Philosophie, die Aufklärung insgesamt sich in der Türkei nicht entwickelt hat. Das ist einerseits das Genie même de leur religion. Was meint er damit? Also der Geist ihrer Religion selbst verhindert das Denken, das philosophische Denken. Was meint Formel damit? Das ist ein Topos, den er da anspricht, den man in Europa bereits seit Jahrhunderten so formuliert hat. Es ist diese islamische Religion nicht dem freien Denken hilfreich oder zuträglich, weil da der Schicksalsglaube, es wird immer der Fatalismus angeführt, der sowieso das eigene Denkvermögen irgendwie als nicht so wichtig ansehen lässt. Diese le génie même de leur religion s'y oppose. Und la forme du gouvernement ist ihm auch nicht zuträglich, die Regierungsform, die despotische. Das ist auch ein Topos der Aufklärung. Philosophie gibt es nur in freien bürgerlichen Gesellschaften. Das war im Übrigen auch der Grund, warum die Zeitgenossen von Formey, also reihenweise eigentlich auch auf die Darstellung der mittelalterlichen Philosophie verzichtet haben, weil diese als Mönchs- oder Klosterphilosophie eben auch eine Nicht-Philosophie sei. Aber sagt dann Formel, man soll nicht verzweifeln, cependant, après la Révolution, dans la Russie a donné l'exemple, dans ce siècle, il ne faut désespérer de rien. Man darf nicht verzweifeln, da, was die Osmanen betrifft, denn wir haben gesehen, dass in Russland, wo ja ebenfalls nichts zu erwarten war von der Philosophie, in diesem Jahrhundert eine Revolution stattgefunden hat. Also in Zukunft, denkt er sich, könnte es schon anders sein. Andere Stimmen, zwei nur nenne ich noch aus dem 18. Jahrhundert, Samuel Schelwig. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden durch den zuletzt hier in Klammer genannten Herrn Küçük, ein Vortrag, den er in Istanbul 2009 gehalten hat, Enlightened Visions of Turkish Philosophy from Samuel Schelwig to Jakob Brugger. Der Kollege Küçük lebt und studiert in Istanbul und in San Diego, und das ist aus seiner entstehenden Dissertation. Also der dürfte der informierteste sein derzeit über diese europäischen Autoren, aber die Dissertation ist noch im Werden, und ich sage auch nicht viel drüber, weil er sagt, das kann er noch nicht vorlegen. Jedenfalls gibt es da einen Samuel Schelwig, und das ist kein so untypischer Fall, ein protestantischer Theologe aus dem heutigen oder damaligen Polen, der auf Anregung des polnischen Königs die Auffassungen der türkischen Philosophen kritisiert, um diese eben auch zu widerlegen und somit den Sieg von Wien 1683, den militärischen Sieg, auch auf diesem Felde noch einmal zu fundieren. Etwas besser als dieser Samuel Schelwig, also was mir der Herr Kütschig da geschrieben hat oder geschickt hat an Texten, geht das ziemlich einfach vor sich. Diese Widerlegung geht auch immer mit dem Fatalismus und so weiter. Aber etwas anders macht das ein Adam Ebert, wobei ich mich wieder auf Kütschig stütze in diesem Fall, der durchaus, sagen wir mal, differenzierter an die Denkgeschichte der osmanischen Tradition herangeht, diese aber vorwiegend in ihrer arabischen Tradition sieht. Also er stützt sich auf Herbelot, ein französisches Werk aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Es ist zuerst 1697 in Französisch erschienen. Die deutsche Ausgabe war wesentlich später. Herbelot, Barthélemy d'Herbelot, die orientalische Bibliothek heißt das auf Deutsch, welche alles enthält, was zur Kenntnis des Orients notwendig ist. Also das war ein Standardwerk und darauf stützt sich dieser Adam Ebert, der aber hauptsächlich auf die Ghazali-Tradition eingeht, so wie das heute auch noch häufig der Fall ist. Im 19. Jahrhundert, jetzt habe ich da noch seine Schlusszeile, ich denke, das ist der Tenor der Darstellungen, soweit überhaupt Darstellungen vorlagen. Es gibt eine fatalistische Religion und eine despotische Regierungsform und beide behindern das freie Denken. Im 19. Jahrhundert bin ich eigentlich überhaupt auf nichts gestoßen, außer bei zwei Reisebeschreibern, und zwar der junge Graf von Moltke, der aber nicht so ausführlich ist, und der Philologe bzw. auch Journalist und Philologe Jakob Philipp Fallmerayer in seinen Fragmenten aus dem Orient, wo er über die Gegend von Trabzon berichtet, wie die Verwaltung dort funktioniert und wie das Zusammenleben von Christen, also von Griechen und Türken funktioniert und so weiter und wie sie argumentieren bei gemischt religiösen Ehen und so fort. Und da sagt der Fallmerayer, da gibt es eben ein Raisonnement, eine philosophische Ethik, die der christlichen Ethik also durchaus ebenbürtig ist und manchmal komplexer. Und er spricht ausdrücklich von türkischen Philosophen, sagt aber nicht sehr viel Inhaltliches darüber, was die eigentlich sagen. Ich sage, diese Fragmente aus dem Orient hat er dann 1845, ein paar Jahre nachdem er sie verfasst hat, als Buch veröffentlicht. Ich zitiere teilweise aus dieser Ausgabe 45, teilweise aus der Ausgabe aus der zweiten 1877, weil manche Dinge in der ersten nicht drin standen. Zum Beispiel das Folgende. Dieser Jakob Philipp Fallmerayer ist Anfang der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts auch nach Saloniki gereist. Und in Saloniki wurde er gefragt, was der Unterschied zwischen Schelling und Hegel ist. Und zwar von Leuten, die keines deutschen Wortes mächtig waren, sagt er. Aber das hat sie interessiert. Und besonders schildert er Gespräche mit einem türkischen Kadi aus Janina. Das ist in Arnavut, glaube ich, in Nordgriechenland im heutigen, oder in Arnavut, Albanien, ja, in Albanien. Und mit diesem Kadi hat er viele Gespräche geführt. Der hat ihn eben gefragt, und der wusste nichts von Schelling und Hegel, aber der hat ihn gefragt, wie die Deutschen, die Nemtschi eigentlich, ob sie überhaupt Philosophie betreiben, die Deutschen, und wenn ja, wie. Also die Mantek und Ilmi Hikmet hat dieser Kadi wissen wollen. Und so hat ihm der Jakob Philipp Fallmerayer, der zu dieser Zeit wahrscheinlich oder ziemlich sicher in einer Midlife-Crisis war, so nachdem er, wie er seine Aktivitäten schildert, zumindest in einer Situation der Skepsis gegen die deutsche Gelehrten, den deutschen Gelehrtenalltag. Er hatte auch tatsächlich diese Türkei-Reise angetreten, weil er seinen Lehrstuhl in München verloren hatte und so weiter. Dieser Jakob Philipp Fallmerayer übersetzt dann dem Kadi aus einiges aus den neuesten Werken der deutschen Philosophie. Und so übersetzt er ihm zum Beispiel aus dem Buch von Michelet, einem Hegelianer, und der Kadi scheitert an folgendem Satz von Michelet. Michelet hat geschrieben: So hat der Geist als denkend die Natur im Rücken und entwindet sich derselben. Das ist aber nur eine einseitige und schiefe Stellung des Geistes zur Natur. Also Fallmerayer zitiert nicht mehr in seinem, ich habe auch nicht nachgelesen in dem Werk von Michelet, aber das hat er dem Kadi nun ins Osmanische übersetzt, und der Kadi, dem hat das überhaupt nicht eingeleuchtet, warum der Geist die Natur im Rücken hat und dass das dann eine einseitige und schiefe Stellung des Geistes. Er ist an die Grenzen der Mitteilungsmöglichkeit gelangt, und Fallmerayer führt das nur zum Teil auf die begrenzte Auffassungskraft des Kadis aus Giannina zurück. Es ist offensichtlich aus dem Text, dass er eigentlich die Sprache der deutschen Philosophie bisschen lächerlich machen will damit, weil er dann am Schluss noch dieses Gespräch von Saloniki damit abschließt, dass Fallmerayer sagt: Bisher habe ich gemeint, die Osmanen würden noch eine Zeit lang, weil es eben auch schon so ein eingeführtes Reich ist, weiter bestehen, aber jetzt glaubt er nicht, dass das der Fall ist, denn ein Land, in dem man nicht einmal weiß, dass der Geist als denkend die Natur im Rücken hat, das kann auch politisch nicht bestehen. Also an diesem Mangel der, sagen wir mal, des Nachvollzugs der, ja, ich habe das jetzt Ihnen da vorgelesen oder Fallmerayer zitiert, erstens, weil der Fallmerayer wirklich lesenswert ist, diese Fragmente aus dem Orient, und zweitens, weil sich sonst nichts findet. Auch die Stellen, die jetzt heute herausgesucht werden, bei Hegel, bei Schelling auch und so weiter, wo die auf türkische Verhältnisse zu sprechen kommen, die bringen nichts zum Bereich der Philosophie. Jetzt fange ich noch einmal an und gehe zurück. Diese Tafel hängt in Wien im Völkerkundemuseum. Die Völkertafel, die wahrscheinlich aus der Steiermark zu Beginn des 18. Jahrhunderts ist und wo eben verschiedene Völker dargestellt sind, von links angefangen, Spanier, Franzosen, der Italiener, der Deutsche, der Engländer, der Schwede, der Pole, der Ungar, der Muskovit oder Russe und der Türk oder Griech ist der Letzte, der Türk oder Griech. Und da gibt es 17 Eigenschaften. Die Tafel insgesamt hat dann unten so eine Tabelle, wo die verschiedenen Eigenschaften dieser Völker aufgezeichnet sind. Die habe ich herausgeschnitten. Also hier sehen Sie nur diese Völker Europas. Und ich habe dann nur für heute nur den Punkt, kann in der Tafel auch ein bisschen genauer, aber das ist, führt uns heute nicht sehr viel weiter, glaube ich. Nur den Punkt herausgegriffen, wo etwas vorkommt, was Philosophie oder Philosophie ähnlich ist. Denn es kommt vieles vor. Woran sterben die Türken, woran sterben die Deutschen? Was tun sie in ihrer Freizeit? Wo sind sie gut, wo sind sie schlecht, etc. Also vieles kommt vor. Aber so etwas wie Philosophie kommt eben auch einmal vor. Unter den Leistungen des Verstandes oder der Wissenschaft. Und das wird in dieser Völkertafel zu Beginn, in der Frühaufklärung, sozusagen eine naive Darstellung, nur dem Engländer zugeschrieben. Ja, nur beim Engländer steht an dieser Stelle, er ist weltweis. Ja, beim Deutschen steht an dieser Stelle, er kennt das weltliche Recht. Ja, und beim Türken, der ist besonders gut als falscher Politikus. Also das ist genau in der Tabelle an dieser Stelle. Also der hat die Kunst des Betrügens am besten entwickelt. Ich habe mich gefragt, ist das türkische, das Völkerbild differenzierter etwa 70 Jahre später bei Immanuel Kant, wenn er auf die verschiedenen Völker Europas zu sprechen kommt, als in der zugegebenermaßen anonymen und auch sehr volkstümlichen und etwas naiven Völkertafel. Ist das differenzierter in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht von 1798? Da schreibt Kant, möchte nun auch auf die Eigenschaften der verschiedenen Völker, die möchte er irgendwie in den Griff kriegen. Und beschreibt eben die Völker, die ich hier herausgezogen habe, es sind weniger als der Völker auf dieser steirischen Tafel, die Franzosen, Engländer, Spanier, Italiener und Deutschen, die beschreibt er als die europäischen Völker. Ungarn und Schweden nennt er nicht, aber er macht eine Anmerkung zu den Polen, den Russen und den Türken. Und zu diesen sagt er, Russland ist noch nicht das, was ein bestimmter Begriff der natürlichen Anlagen bringen würde. Polen ist es nicht mehr. Polen ist zu seiner Zeit geteilt, unter die Großmächte aufgeteilt. Polen ist es nicht mehr. Kant selbst lebt ja in Königsberg, also eine große Zeit seines Lebens unter der russischen Herrschaft. Die Nationalen der europäischen Türkei, das sind die Griechen, die Bulgaren, die Rumänen etc., die heutigen, die Nationalen der europäischen Türkei sind es nie gewesen, sind nie solche Völker gewesen oder Nationen und sie werden es auch nicht sein in Zukunft. Also über die braucht man nicht sich Gedanken zu machen, wenn man von europäischen Völkern spricht. Und deren Zeichnung kann füglich übergangen werden. Aber dann hat er eine Fußnote an dieser Stelle und da stellt er sich tatsächlich einen reisenden Türken vor. Ich gebe Ihnen den Text. Er spricht von einem möglicherweise reisenden Türken, der Frankestan beschreibt. Also das Europa, was die Türken eben Frankistan nennen. Und dieser reisende Türke, der würde die Einteilung wahrscheinlich auf folgende Art machen. Er würde ein Modenland unterscheiden, das ist Frankreich, ein Land der Launen oder der Exzentriker, würden wir heute vielleicht sagen, also England, ein Ahnenland, wo die Ahnen das Wichtigste sind, Spanien, ein Prachtland, Italien, ein Titelland, Deutschland, samt Dänemark und Schweden, als nämlich den germanischen Völkern, ein Herrenland, Polen, wo ein jeder Staatsbürger Herr und keiner dieser Herren, aber außer dem, der nicht Staatsbürger ist, untertan sein will. So würde dieser reisende Türke wahrscheinlich Frankistan beschreiben. So ist es 1798 in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht in dieser Fußnote nachzulesen. In den handschriftlichen Entwürfen zur Anthropologie, also bevor er es veröffentlicht hat, Kant hat ja natürlich alles in Handschrift, er hatte ja keinen Laptop oder dergleichen geschrieben und vielfach durchgestrichen und wieder überschrieben und so. Und diese handschriftlichen Dinge sind auch publiziert, das ist alles, kann man nachlesen. Und da kann man nachlesen, dass der reisende Türke der Immanuel Kant ist. Weil in den Entwürfen spricht er nicht von einem Türken, sondern ich lese jetzt den Entwurf nicht vollständig vor, aber nur, damit Sie mir es glauben, dass dieser Nichtreisende, Kant hat ja, glaube ich, seine Geburtsstadt in den 84 Jahren, die er gelebt hat, zwei- oder dreimal verlassen und nie weiter als 20 Meilen, soviel ich weiß, war ein außerordentlich ungereister und als außerordentlich weltgebildeter Mann, aber immer in Königsberg. Also da schreibt er in den Notizen, in den Entwürfen zu dieser Stelle, ich will es doch wohl wagen, die Alten nachzuahmen, welche die Länder nicht nach hergebrachten Namen, sondern nach Charakteren benannten. Ich will also Frankreich das Modenland, Deutschland das Titelland, Italien das Land und so weiter. Also das ist, er selbst ist dieser reisende Türke, den er sich da vorstellt. Ich finde das nicht sehr viel differenzierter als die Völkertafel, aber ganz aufschlussreich, weil man sich den Exoten sozusagen vorstellt, der ganz von außen kommt, dieser Türke. Das tut mir leid. Es ist schöner, wenn ich das, Moment einmal, das tut mir leid, da hat das Programm, ich habe es einmal besser gesehen, diese Folie, als sie jetzt zu sehen ist, aber ich kann es Ihnen immerhin vortragen. Nämlich der Text ist jetzt hinter den Bildern. So soll es ausschauen. Ja gut, das hilft Ihnen wenig. Also das ist ein Beispiel, ein drittes Beispiel, und das ist ziemlich rezent, aus dem Jahr 2011, letztes Jahr, ein deutscher Philosophieprofessor namens Harald Seubert hat letztes Jahr 6 Gedanken über das Verhältnis von Orient und Okzident veröffentlicht. Und dieser Text ist mit 2 Bildern illustriert. Das Bild links zeigt nach einem französischen Gemälde des 19. Jahrhunderts den Einzug von Mehmed II. In Konstantinopel 1453. Das ist ein orientalisch üppige, sagen wir mal, Ritt über Leichen. Der Vordergrund ist nur mit Leichen dargestellt. Und da kommt dieser Mehmed, hält die Fahne des Propheten hoch und der Orient zieht in Konstantinopel ein. Das ist die Aktion des Orients gegen den Okzident, nach meinem optischen Empfinden. Es sind nur 2 Bilder im ganzen Text. Das zweite Bild habe ich da rechts hineinkopiert, ist derselbe Griff oder der Degengriff, den der Befehlshaber der Flotte, der christlichen Flotte, bei der Seeschlacht von Lepanto, die Osmanen bekanntlich verloren haben, getragen hat. Eine sehr elegante Reaktion auf diese eher schwülstige und sehr mörderische Szene des Eintritts von Mehmed II. Jetzt muss man sagen, dass solche Bilder sprechen ja irgendwie immer gewisse allgemeine Bilder an. Das ist der Orient. So, die 6 Gedanken über den Orient und Okzident, über das Verhältnis von Orient und Okzident von Harald Seubert sind insgesamt so, also was da es müsste noch was auf der Folie stehen, ich lese Ihnen vom Manuskript, was da das Programm mir also mal entzogen hat von der Folie. In diesem Text von 2011 wird behauptet, dass seit dem 5. vorchristlichen Jahrhundert, also seit den Kriegen der Griechen gegen die Perser, zieht sich jetzt wörtlich wie ein roter Faden die Differenz zwischen Gleichgewicht, Gliederung, Vernunftfähigkeit hier, das ist der Degen, ja, die Eleganz, Übermaß, Despotie, blinder Verehrung dort, durch die europäische Geschichte. Also diese Haarlinie zwischen Orient und Okzident hat sich nicht verschoben oder unwesentlich verschoben seit 2500 Jahren. Das ist ein Bild sozusagen, da ist eine Grenze zwischen Orient und Okzident, die quasi unüberschreitbar ist. Und 2011. Nein, ist nicht, das ist von Harald Seubert, einem gar nicht so, also im Internet zumindest ziemlich leicht auffindbaren deutschen Philosophieprofessor der jüngeren Generation. Also im Vergleich zu mir, sagen wir mal. Ja. Da wird auch das Römische Reich, das geht da einfach unter. Wenn man dann dagegen liest, was wir gelesen haben im Lesekreis, wie zum Beispiel Ilber Ortaylı, ein zeitgenössischer türkischer Historiker, recht bekannter Historiker, auch Kulturhistoriker, also in diesem Avrupa Vebis heißt das Buch von ihm, Europa und wir, wie der zum Beispiel das beschreibt, also dann würde der Seubert eigentlich, also da fällt, da stimmt dann alles nicht zusammen und man muss schauen, was kommt der Wahrheit sozusagen näher, also nur um das wenigstens anzudeuten, was ich meine mit Ilber Ortaylı's Darstellung. Der Ortaylı sagt, in den Osten sind die Römer nicht als Zivilisatoren gekommen, sondern als militärische Eroberer. Aus dem Osten, aus dem römischen Osten, also aus Syrien, Ägypten und so weiter, haben sie sehr viel übernommen an zivilisatorischen, die Römer. Ja, und das hat ja immerhin 1500 Jahre gedauert. Also das ist eine völlig andere Sicht. In den Westen, nach Norden, sind die Römer als Zivilisatoren gekommen, aber nicht in den Osten. Da hat man ein komplett anderes Bild. Ich gebe Ihnen gern das Zitat, also die Internet-Zitatstelle. Ich komme jetzt zum nächsten Punkt. Osmanische Philosophie in europäischen Darstellungen. Philosophisch ist das Reich der Osmanen so gut wie ganz eine Terra Incognita. Und auch wenn man von der speziellen Frage nach der Philosophie absieht, dann sind die Aussagen merkwürdig undifferenziert. Die Türken bei Leibniz, Voltaire, Rousseau, Herder, Fichte, Hegel sind ein Typus, keine Individuen. Sie sind fanatisch und fatalistisch zugleich, wohllüstig und grausam, aber auch tolerant und feinsinnig. Also sie lieben zum Beispiel, die Sultane lieben den Duft der Rose. Ja, das Bild des Sultans mit der Rose, das kennen auch die europäischen Autoren. Sie sind sehr feinsinnig, aber dann auch wieder sehr grausam und wohllüstig und gleichzeitig Religionstoleranz, das ist bekannt. Wenn von ihren Denkleistungen die Rede ist, dann kommt eigentlich nichts zur Sprache außer eigentümlichen Argumenten. Ein Derwisch kommt vor bei Voltaire. Argumenten für den Schicksalsglauben oder die Wahrheit ihrer Religion. Sie haben für Europa, das kann man ausführlich bei Johann Gottfried Herder nachlesen, zwei große Leistungen gebracht, zwei positive Dinge haben die Osmanen für Europa bewirkt, nämlich sie haben die griechischen Philosophen nach Italien vertrieben, wodurch die europäische Renaissance entschieden gefördert wurde, und sie haben durch ihre ständigen Angriffe die Europäer gezwungen, ihnen überlegen zu werden, militärisch. Also die europäische Militärentwicklung ist auch auf die Angriffe der Osmanen, auf die dauernden, zurückzuführen. Das sind die positiven Leistungen. Also muss man sich fragen, ist da weiter vielleicht nichts zu sagen, als dass aufgrund von Schweigsamkeit eben wenig darüber auszumachen ist. Kann man sich noch eine Frage stellen? Ich habe sie mir gestellt, wie verhält es sich mit der nun fast auch schon 100 Jahre alten Geschichte der türkischen Republik? In 90 Jahre ist ja die türkische Republik bereits alt, nächstes Jahr, oder? Also das sind auch schon drei Generationen. Gibt es da eine Entwicklung der Philosophie, die in Europa besonders bekannt geworden wäre? Es scheint nicht der Fall zu sein. Der einzige Punkt, auf den ich immer wieder gestoßen bin, sind die Migranten aus Deutschland. Also unter den ziemlich vielen Wissenschaftsmigranten, die in die Türkei emigriert sind nach 1933, ich sage jetzt kein Enddatum, es ist nicht das Enddatum 1945, also nach 1933 in die Türkei emigriert sind, unter diesen vielen Migranten gibt es auch einige, und zwar nicht unbekannte, Philosophen. Also es sind da zum Beispiel Helmut Plessner oder Hans Reichenbach sind vielleicht die bekanntesten gewesen, aber es sind auch Arnold Gehlen, Joachim Ritter oder Heinz Heimsöth emigriert. Und diese Professoren kamen auch noch nach 1945. Das heißt, diese Migration von Philosophen nach Istanbul und andere, auch Ankara, andere Zentren der Türkei, hat nicht bedeutet eine Distanzierung von Hitler-Deutschland, so wie es beispielsweise bei Bayram Kaya dargestellt wird. Er sagt, das seien Philosophen gewesen, die vor dem Naziregime, die vom Naziregime unterdrückt waren. Das stimmt nicht. Das stimmt für die ersten Migranten, aber natürlich nicht für Joachim Ritter oder Heinz Heimsöth oder Arnold Gehlen, die nach 1945 Lehrverbot hatten, sondern das ist einfach eine der Maßnahmen der Modernisierung, der Modernisierungsmaßnahmen in der Türkei. Sie sind unterschiedlich lang geblieben, Reichenbach viel länger als Plessner beispielsweise. Sie haben schulbildend gewirkt, Institute und Forschungstraditionen, die bis heute wirksam sind, begründet, und die deutsche Philosophie spielt insofern in der Türkei bis heute eine bestimmte Rolle. Ich lasse diesen Punkt und gehe zum nächsten über. Wird westliche Philosophie in türkischen Darstellungen in einer bestimmten, vielleicht eigenartigen Weise dargestellt? Mir scheint schon. Also ich habe nicht allzu viel dazu gelesen, zwei Bücher und ein paar Aufsätze, aber immer fällt mir auf, auch in Kontexten wie bei Ilbor Ortaylı oder Hilmi Yavuz, also Kulturhistorikern, die nicht nur über Philosophie schreiben, immer fällt mir auf, dass wenn die westliche Tradition beschrieben wird, dann ist ein sehr starker Hinweis auf das Christentum. Also dieses, dass die europäische Kultur und die europäische Philosophie einen christlichen Hintergrund hat, das scheint ein Topos zu sein. Aber zunächst einmal zu den Curricula. Allgemeine Darstellungen in türkischer Sprache oder ein Curriculum, ein Studienplan in der heutigen Türkei, wo überhaupt von europäischer Philosophie nicht die Rede wäre, finden sich nicht. Ich glaube nicht, ich habe dazu also natürlich mit dem Internet nachgesehen, an Fakultäten, wo Philosophie angeboten wird, Fakultäten der Ilahiyat, man würde bei uns sagen der Theologie, ja, wo Philosophie angeboten wird als Curriculum, und die Fakultät, wo ich Ilahiyat-Fakultät an der Seldschuk-Universität in Konya, dachte ich mir, die jetzige. Wie?
Ilahiyat ist das arabische Wort dafür. Heißt das nicht Dianet?
Nein. Nein. Ilahiyat ist das Wort, das wieder. Die türkische Sprache hat sich in dem Punkt. Also es ist nicht Osmanli, aber es ist ein starker. Ja. Ja, also wir können das aber dann auch alles klären. Jedenfalls auch an dieser theologischen Fakultät, die durchaus nicht als westlich orientiert gelten kann, gibt es eben auch Kurse zu Hegel und zu Russell und so weiter. Also so etwas, wo nur also europäische Philosophie gar nicht unterrichtet würde, gibt es nicht. Umgekehrt gibt es das sehr wohl. Also es gibt sehr wohl Institute und Curricula, in denen ausschließlich westliche Philosophie angeboten wird. Die Bosporus-Universität ist mir da ein Beispiel. Da wird ausschließlich, also da gibt es so etwas wie islamische Philosophie gar nicht und Eastern Philosophy, die Bosporus ist ja hauptsächlich in Englisch beschrieben im Internet, auch im Lehrbetrieb hauptsächlich Englisch. Eastern Philosophy bezeichnet eben Japanisches oder Indisches, aber alles andere ist westlich. An vielen Universitäten werden neben der westlichen Philosophie auch Kurse in osmanischer oder arabisch-islamischer Philosophie angeboten. Im Großen und Ganzen dürfte aber die Gleichsetzung zwischen Felsefe, was Philosophie heißt, mit okzidentaler Philosophie durchaus selbstverständlich sein. Und somit unterscheidet sich die Situation gar nicht von derjenigen im deutschen Sprachraum oder in den meisten Regionen der Welt. Jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich schon kurz erwähnt habe, westliches Denken in türkischen Darstellungen, Zitat von Hilmi Yavuz, einem auch Kulturhistoriker oder Kulturtheoretiker, der in seiner Geschichte der Verwestlichung 2009 sagen wir es offen, die europäische Zivilisation ist eine christliche Zivilisation. Und er meint damit nicht nur eine Aussage, sondern auch eine Wertung. Das wird dann deutlich aus dem Kontext, dass das eben auch eine Wertung ist und dass das eine Einschränkung des Universalismusanspruchs der europäischen Zivilisation meint. Ich glaube, dass Hilmi Yavuz da mit Cemil Meriç relativ einer Meinung ist. Beide sind sehr stark von westlichem Denken beeinflusst und sehr gebildet, auch was westliche Literatur und Philosophie betrifft. Aber beide machen immer wieder den Hinweis, und ich habe halt von Cemil Meriç das aus seinem Buch von der Kultur zur Zivilisation herausgenommen, Mitte der 70er Jahre, wo er sagt, selbst wenn wir jeden Koran verbrennen und jede Moschee abreißen, in der Sicht des Europäers sind wir Osmanen und das heißt ein islamischer, finsterer, gefährlicher, feindlicher Haufen. Also dieses orientalistische Bild, das wird immer mit dem Christentum verbunden. Ich habe das auch in dem Buch von Tunca Tunçu gefunden, dass eine Geschichte der westlichen Philosophie, heißt Batı Felsefesi Tarihi, 2000 erschienen, die Ausgabe, die Sie mir geborgt haben, zweite Auflage ist das, glaube ich, das ist überraschend für unser eins zu lesen, wie christlich die europäische Philosophiegeschichte verlaufen ist, in dessen Augen. Und so, diesen Eindruck habe ich schon, dass das eine Wahrnehmung ist, die wir so in der Selbstdarstellung in der europäischen eigentlich nirgendwo finden. Ich bringe abschließend zwei Beispiele, wie osmanische Philosophie in türkischen Darstellungen eigentlich sich ausmachen lässt. Das erste ist dieses Buch von Bayram Kaya, Türk Felsefe Tarihi 2005. Er sagt, das ist das erste Buch, das dieses Thema behandelt. Der Titel besagt Geschichte, ja, was da Türk heißt, weiß man nicht genau aus dem Titel. Geschichte der türkischen Philosophie, Türk Felsefe Tarihi. Gemeint ist damit eine Geschichte des philosophischen Denkens in Turksprachen. Also es ist eine Turan-Türk-Begriff, der da vorkommt. Und dementsprechend unterscheidet er auch drei große Perioden. Und die erste Periode fängt sehr früh an. Das ist circa 1000 vor der christlichen Zeitrechnung bis um 1000 in der christlichen Zeitrechnung, also diese 2000 Jahre, in denen da keine türkischen Texte im modernen Sinn noch vorliegen, vorislamische Zeit. Und das ist aber das ist eigentlich die Grundlage. Das sind dann, das ist so ähnlich, wie wenn man eine Geschichte der deutschen Philosophie mit den Merseburger Zaubersprüchen anfangen würde, was man auch könnte in gewisser Weise. Er schildert da die Sagen der Usen, dann den alles Mögliche, diese Destan, Ler, Albertunga und Ergonekon und so. Also wirklich sehr, sehr frühe Sachen. Und auch die griechische, nicht die griechische, sondern die chinesischen frühen Philosophen, die Grundtendenz ist, dass es sich um eine eigentlich materialistische Mythologie gehandelt hat. In der zweiten, in der klassischen Phase bis zum 16. Jahrhundert setzt er dann die Wirksamkeit der islamischen, der jüdischen und der antik-griechischen Philosophie an, und nach dem 16. Jahrhundert ist zunehmend die Bedeutung in der westlichen Philosophie. Also relativ früh eigentlich setzt er schon die Wirkung der westlichen Philosophie mit dem 16. Jahrhundert. Also das ist in der Zeit von Süleyman oder Selim II. Verhältnis, also 100 Jahre vor Einrichtung des osmanischen Buchdrucks, sagt er, da sind schon die Einflüsse des Westens sehr stark. Dem Kayer scheint es darum zu gehen, dass eine durchgehende, eine materialistische Tendenz im Denken der Turkvölker und der Türken nachzuweisen ist, von den vier Elementen, von der Lehre der vier Elemente über zum Beispiel Yunus Emre. Er zitiert den Yunus Emre mit einem Satz, Herkes Mayasena Göredir, also alles ist wie Maya, alles ist wie ein Ferment, wie ein auf Deutsch Germ, ja, auf Österreichisch Germ, auf Deutsch Hefe, ja, ein Gärmittel, etwas Materielles, das gärt aus sich heraus und alles ist so, dementsprechend Maya. Also durchgehend, selbst bei Mystikern wie Yunus Emre, ist der Materialismus sozusagen grundlegend. Das ist seine Tendenz, und da auch beim Ibn Khaldun. Auf den möchte ich weiter jetzt nicht sagen. Mein zweites Beispiel, auch da habe ich die Bücher, das sind drei Bände, wobei der erste Band auch 2005 erschienen ist und der dritte dann 2007. Von Remzi Demir, einem Wissenschaftshistoriker der Ankara-Universität. Er nennt sein Buch in drei Bänden Philosophia Ottomanica, also osmanische Philosophie, in lateinischer Sprache der Titel, was schwer auszusprechen ist, glaube ich, wenn man nicht Latein kann. Also türkische Philosophie im Osmanischen Imperium heißt der Untertitel. Türkische Philosophie heißt, er untersucht die Geschichte des philosophischen Denkens im Osmanischen Reich, also nicht bei den Usen oder sonst wo im grauen Altertum, sondern ab dem 13. Jahrhundert, in diesen 600 Jahren osmanischer Geschichte, aber mit Konzentration auf türkische Denker. Also man erfährt nichts über das Denken der Armenier, der Juden, der Griechen in diesem Reich, der Araber in diesem weiten osmanischen Reich, sondern er konzentriert sich auf die türkischen Denker. Das ist immer ein gewisses Problem, diese Auswahl, wenn man sowas liest. Seine Einteilung dieser 600 Jahre, es gibt eine erste, die nennt er Antiqua oder Eski, also alte Philosophie bis zum 15. Jahrhundert. Dann gibt es eine Zwischenepoche, Ara Dönem, oder wie er sie auch nennt, eine Epoche des Schwankens, Pucalama, Chai, 16. 17. Jahrhundert, und die Jeni oder die Nova-Philosophie, die dann bis in die erste Drittel des 20. Jahrhunderts, also bis zum Ende vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des Osmanischen Reichs zu datieren ist. In der ersten Periode sind auffallend metaphysische und logische Fragen, das ist eben die Falsafa. In der zweiten, das ist eigentlich die interessanteste Periode, habe ich den Eindruck, wenn man seine Darstellung liest, wo die Falsafa nicht mehr, aber auch die europäische Philosophie noch nicht eine große Bedeutsamkeit haben. In dieser zweiten Periode sind es hauptsächlich Fragen der Staatstheorie und der Ethik mit starkem Einfluss von Ibn Khaldun, und in der dritten dann die Aneignung der französischen, englischen und deutschen Philosophie. Ich komme zu meiner letzten Folie, zu dem schon erwähnten Wunschzettel. Ich würde gern zu vier Themen mehr erfahren und möchte es auch irgendwie mit Ihnen diskutieren, ob das interessante Themen wären, nämlich zu der Frage, warum und wie wurde die Kontroverse zwischen Al-Ghazali und Ibn Rushd, diese Kontroverse, die der Sultan Mehmed II. Angeregt und angeblich auch selbst beendet hat, wie wurde die verhandelt? Also wozu hat man damals 400 Jahre nach Ibn Rushds Widerlegung, noch einmal die Frage ernsthaft aufgreifen wollen, wozu eigentlich um 1460 herum? Da waren da Al-Ghazali, das war ja schon jahrhundertelang sozusagen ausdiskutiert. Und da sagt der Sultan, der Junge, der jetzt gerade Konstantinopel erobert hat und dessen Einzug in Konstantinopel in türkischen Schulbüchern ganz anders dargestellt wird als dieses Bild, das ich vorhin bei Seubert, nämlich mit Kindern, die mit Blumenstrauß kommen und den Sultan begrüßen und ihn auch verwechseln, also die seinem Lehrer, der einen weißen Bart hat, glauben, der ist der Sultan und geben ihm, das ist eine berühmte Episode vom Einzug nach Konstantinopel, geben dem, und dann sagt aber der Lehrer, er ist nicht der Sultan, dieser junge Bursch ist das, ja, und der Junge sagt dann, nein, er ist der Würdige, er ist der Hocam, ja, das ist mein Lehrer, ja. Also da in dieser Phase, wo der osmanische Staat sozusagen zum Reich wird, wo der Sultan dann auch dem Papst schreibt und sich als neuer, als Kaiser von Rom sozusagen selbst versteht, auch nicht ein religiös kann dieses Reich sein. In dieser Situation wird die Frage zwischen Al-Ghazali und Ibn Rushd noch einmal verhandelt. Ja? Und die Frage zwischen Ibn Rushd und Al-Ghazali ist, wenn man es in einem Satz sagt, was hat denn Vorrang? Die Religion oder die Wissenschaft? Was hat letztlich den Vorrang? Was ist die Instanz wofür? Also diese Frage wurde unter diesem Mehmed-Sultan, dem Eroberer, neuerlich verhandelt, und da wüsste ich gerne mehr als das, was ich bisher darüber gelesen habe, in welcher Sprache auch immer.
Ich habe in der Papst das Christentum angeboten.
Ja, ja, die Korrespondenz ist interessant zwischen dem Papst und dem Sultan damals. Zweite Frage von meinem Wunschzettel: Wie hat Ibn Khaldun eigentlich gewirkt? Also da ist die Literatur üppig, besonders in türkischer Sprache. Es ist auch viel untersucht über die osmanischen Kommentatoren zu Ibn Khaldun. Aber worüber ich gerne mehr erfahren würde, ist folgender Punkt. Dieser Ibn Khaldun aus Tunis hatte um das Jahr 1400 herum, ein paar Jahre vorher, eine Theorie der Geschichte entworfen, eine Theorie darüber, wie Staaten entstehen, wie sie sich entwickeln und wie sie auch wieder vergehen. Also eine Analyse der Faktoren von politischen Gebilden, sozusagen, eine politische Theorie, die für das Feudalzeitalter auch äußerst, sagen wir mal, kenntnisreich ist. Und die Osmanen haben gerade in dieser Zeit des Schwankens, in diesem 16. und 17. Jahrhundert, ununterbrochen sich auf Ibn Khaldun berufen. Bei Reformen und bei Restaurationen, bei allen möglichen Gelegenheiten. Die heutigen Kommentatoren sagen meist, zumindest auch Folgendes: Das ist eine Theorie, eine Staatstheorie, so wie die Theorie von Montesquieu, L'Esprit de Loi, im 18. Jahrhundert, oder die Theorie von Vico mit den Corsi und Ricorsi der Gesellschaften etc. Also eine Theorie von Staaten und Gesellschaftsentwicklungen, die sehr viel früher ist und die ihnen sozusagen als Instrumentarium gedient hat. Das scheint mir aufklärungsbedürftig. Also ich sehe nicht recht, wie sie es wirklich verwendet haben. Wir haben im Lesekreis bei Remzi Demir gelesen, der geradezu von einem Ibn Khaldunischen Zeitalter spricht im 16. Jahrhundert, und sind auch nicht recht klug daraus geworden, wie das gewirkt hat. Eine dritte Frage auf meinem Wunschzettel wäre folgende. Es gibt, sagt Remzi Demir, keinen Index verbotener Bücher. Es hat nie einen Index verbotener Bücher oder etwas Ähnliches im Osmanischen Reich gegeben. Ich lese Ihnen seinen Text vor auf Deutsch. In den bislang durchgeführten Untersuchungen sind keine ernstzunehmenden Verbote der Philosophie, ein Verbot der Lektüre oder Lehre von bestimmten philosophischen Thesen oder gar ein Index verbotener Bücher gefunden worden, die von Seiten einer politisch-religiösen Autorität wie dem Sultan Kalif oder von der Seite des Sheikhul Islam, der höchsten Autorität der Ulema, erlassen worden wären. Also das ist natürlich geschrieben mit Blick auf die europäische Geschichte, wo es einen Index der verbotenen Bücher gegeben hat, der vom Papst kam, einen Index der verbotenen Bücher, den der Kaiser oder die Kaiserin erlassen hat und den sie, die Kaiserin, Maria Theresia, auch auf den Index gesetzt hat. Also unter Maria Theresia 1877 wurde der Index verbotener Bücher verboten. Es gab den Index verbotener Bücher und nachdem ihr Sohn und Nachfolger Josef schon ein Jahrzehnt vorher immer gesagt hat, der diente ja nur dazu, dass die Buchhändler wissen, was man gerne kaufen würde in Wien und das Richtige auf Lager haben, ja, dazu ist der Index gut, wurde er 1877 wegen Missbrauch selbst auf den Index gesetzt, der Index. Also interessanter Fall. 1777, Entschuldigung, 1777. Ja, das steht zu lesen bei der Grete Klingenstein und auch bei Jean-Pierre Lavandier. Überhaupt ist diese Indexgeschichte 1777 natürlich, ja, 18. Jahrhundert. Also sowas gibt es im Osmanischen Reich laut Remzi Demir. Er ist da ausführlich in dem Zusammenhang, das scheint ihm sehr wichtig zu sein, hat es nie gegeben. Warum? Und auch nicht so etwas wie das Verbot von Thesen, die gelehrt werden dürfen oder nicht gelehrt werden dürfen, wie wir es kennen von der Sorbonne in der mittelalterlichen europäischen Geschichte. Was hat das eigentlich bedeutet? Welche anderen Techniken der ideologischen Lenkung gab es? Das wäre meine dritte Wunschfrage und die vierte und letzte, damit schließe ich ab. Khatib Celebi der auch in europäischer Literatur bekannt ist. Aber diesen Umstand erwähnen europäische Autoren selten. Khatib Chalabi hat in einem sehr traditionellen Risale, einem Text, und Ramzi Demir sagt, 33 Jahre vor Locke, vor dem Letter Concerning Toleration, ein allgemeines Toleranzgebot aus der menschlichen Natur begründet, unabhängig von jeder Religionsbegründung. Es ist geboten, Religionen zu tolerieren, nicht nur Religionen, sondern er spricht von Lebensformen. Alle Menschen sind in einer bestimmten Lebensform, etc. Wie hat er das begründet? Wie hat Khatib Chalabi das begründet? Und wenn dieser Hinweis von Demir stimmt, ich kenne ihn bisher nur aus dieser Philosophia Ottomanica, dann gehört natürlich der Khatib Chalabi in eine Weltgeschichte der Toleranzidee hinein. Da ist ja keine Frage. Ist aber nirgendwo drin in so etwas. Und man muss sich dann auch fragen, welche Toleranzformen gab es im Osmanischen Reich? Wie waren sie wirksam? Wie waren sie verbindlich? Damit, mit diesen offenen und für mich Wunschfragen, schließe ich ab und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.